Anstoß, der Fußball-Podcast.
Sag mal, hast du mitbekommen, dass Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic nicht mehr zusammen sind?
Servus, grüß dich und hallo lieber Michael. Ich vertrete heute Fabian und zwar bin ich hier am Strand von Mallorca und auf mir liegt eine blonde Diene, die gerade mich abgeknutschert hat am Hals und deswegen fülle ich die Schlagzeilen der Bunte und natürlich auch der Gala und also nicht die von Edusho mit gemeint. Und mehr fällt mir dazu eigentlich gar nicht ein, außer, dass ich tatsächlich wohl nicht mehr mit der Anna zusammen bin, sein soll oder so.
Ja, mich hat das total überrascht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir kommen solche Dinge ja oft zeitverzögert an. Ich habe das erst letzte Woche mitbekommen, dass die beiden nicht mehr zusammen sind. Mich macht sowas traurig. Ja. Was löst das in dir aus?
Ja, mich macht das auch traurig. Das ist so, ich finde, das ist so, als dann irgendwann, es ging doch in den 90ern dann so los, dass Boris Becker und, wie hieß sie noch, Barbara Becker.
Babs.
Ja genau, das war doch die Frau mit den starken Oberarmen, ne? Das war doch Barbara Becker und Boris Becker, das war doch auch irgendwie so dieses Traumpaar und ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich interessiert diese High Society Welt so überhaupt gar nicht, aber trotzdem, wenn so vermeintliche vorbildhafte Paare, Traumpaare, denen man so gerne zuschaut, beim Leben zuschaut. Und man hat ja in den sozialen Medien auch relativ viele Möglichkeiten, dazu zu schauen. Und wenn solche Paare dann mal auseinandergehen, dann, ja, hast du recht, dann macht das einen irgendwie so ein bisschen betroffen. Man hat so das Gefühl, man ist ja, weil sie dann eben ja auch überall abgebildet werden, ein Teil dessen. Aber ja, auch dann, wenn es auseinandergeht.
Ja, und jetzt haben wir aufgrund dessen Bastian Schweinsteiger tatsächlich wieder gehört. Erinnerst du dich noch an unsere letzte Folge, die ja mittlerweile auch 2 Wochen her ist?
Ja.
Da hast du am Ende so ziemlich jeden imitiert, den du imitieren kannst, den du in der Anstoßhistorie schon imitiert hast.
Ja.
Aber mir ist dann, nachdem ich die Folge auch nochmal gehört hatte, eingefallen und aufgefallen, dass Bastian Schweinsteiger nicht dabei war. Und Max Kruse, den hast du auch hier und da schon mal imitiert, der war auch nicht dabei. Die beiden habe ich vermisst. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal behauptet. Nein, ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Ich habe das wirklich sehr spät mitbekommen, erst vor ein paar Tagen, dass Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic nicht mehr zusammen sind. Du bist übrigens Fabian Wittke. Mein Name ist Michael Augustin. Warum sind wir jetzt plötzlich wieder da? Wo waren wir vergangene Woche? Tja, das würdet ihr gerne wissen. Manchmal sind die Dinge ganz einfach. Ich war krank. Ich war krank und ich bin schuld. Wir konnten keine Folge aufzeichnen. Ja, ich bin schuld. Ich nehme die Schuld auf mich. Du warst fit wie ein Turnschuh. Du hattest quasi schon den Zeigefinger auf der Aufnahmetaste, aber durftest nicht drücken, weil ich mich verdrückt habe. Ich war krank.
Ja.
Und deswegen konnten wir in der vergangenen Woche keine Anstoßfolge aufzeichnen. Und das hier, möchtest du es sagen oder soll ich es sagen? Ach komm, sag du es. Was ist das hier? Was ist das hier für eine Folge?
Das hier ist die letzte Folge und ich mache jetzt mal kurz ein Komma, keine Angst, das hier ist die letzte Folge. Muss dazu aber nochmal sagen, Michael Augustin ist auch so ein bisschen der Joschka Fischer der Podcast-Szene, so wie damals ich, ne? Vor dem Kontrollausschuss, schreiben Sie es rein, Fischer ist schuld, ja, schreiben Sie es rein, Fischer ist schuld, ne? Ja, ich habe mich geirrt, ich habe einen Fehler begangen, schreiben Sie es rein, Fischer ist schuld, Michael Augustin, ich war krank. Ich war schuld. Es ist die letzte Folge. Wir sagen Sommer, ihr sagt Pause. Wir sagen Sommer, ihr sagt Pause. Wir sagen Sommer, Pause. Genau, es ist die letzte Folge vor der Sommerpause und die habt ihr euch verdient. Genauso wie wir die Sommerpause uns hoffentlich verdient haben. Und dann kommen wir irgendwann, wenn ihr denkt, so jetzt haben wir mal wieder Bock auf die beiden, dann kommen wir wieder zurück. Allerdings nur mit so einem Crowdfunding-Modell. Also wenn wir 1 Million zusammengekürzt haben, dann kommen wir wieder. Nein, wir kommen irgendwann wieder. Wann? Also das ist vor allen Dingen jetzt wirklich wichtiger denn je. Es ist unfassbar wichtig, dass ihr jetzt die Bimmel, ne, also diese, dass ihr auch ein Signal bekommt, wenn wir wiederkommen, dass ihr die Bimmel aktiviert.
Ja.
Das ist natürlich,
abonniert uns.
Die Bimmel ist ganz wichtig, denn ohne Bimmel wisst ihr nicht, wann wir wieder zum Trainingsauftakt von Holstein Kiel, dem FC St. Pauli und vor allen Dingen dem FC Augsburg dann wieder sprechen.
Es wird, glaube ich, ein bisschen später.
Ja.
Ich starte mit meiner mehrköpfigen Familie am 1. August in einen Urlaub.
Mehrköpfige Familie.
Und ich komme ich komme wieder. Ich glaube, in der Woche, wenn die Fußball-Bundesliga, die erste Fußball-Bundesliga, in der dann ja auch der HSV spielen wird, wieder an den Start geht. Die zweite Liga wird dann schon begonnen haben,
ja.
Die dritte Liga auch. Ich glaube, das wäre ein realistischer Start. Jetzt können alle mal im Kalender nachgucken. Ist es der 21., 22. August? Ich glaube, irgendwie sowas um den Dreh herum. Boah, das hieße, dass wir eine zweimonatige Sommerpause hätten. Aber es ist ja auch gerade kein Fußball. Auch das ist schon wieder nicht richtig. Ne? Es ist ja immer Fußball.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, wann das aufgehört hat, dass es keine wirklichen Sommerpausen mehr gibt. Ich meine jetzt gar nicht die U21-Europameisterschaft. Die gab es schon immer. Ich meine, und auch darüber müssen wir sprechen, ich meine die Club-WM. Die sorgt natürlich dafür, dass wir jetzt zack, so ein vierwöchiges Turnier als dicken Brocken von Mitte Juni bis Mitte Juli in unseren Fußballkalender geknallt bekommen haben. Aber die Club-WM ist für uns kein Grund, auf diese Sommerpause zu verzichten.
Nee, ne? Also muss man wirklich so sagen. Das ist wirklich kein Grund. Man muss dazu sagen, ich fand das ganz schön. Und das hat auch am Ende sehr viel gezeichnet, das, was Julian Brandt gesagt hat über die Club-WM. Und zwar war das so sinngemäß, so auch wenn das jetzt nicht unbedingt auf dieses Turnier, und damit meinte er natürlich die Club-WM, zutrifft, hat er gesagt, es ist schon so, dass wir Gefahr laufen, überspielt zu sein, beziehungsweise möglicherweise sind wir auch schon ein bisschen überspielt. Also hörst du schon so die Peitschenhiebe von Infantino im Hintergrund, da sagst du, aber wehe, du sagst das jetzt hier in Bezug auf die Club-WM, also aber wehe, ne, dann müsst ihr hier sofort 20 Millionen Strafe zahlen. Aber nein, also was Julian Brandt sagen wollte, was soll dieser Quatsch, dieser Schwachsinn, und kommt bloß nicht auf die Idee, 2029 wieder so eine Club-WM ins Leben zu rufen, auch wenn das natürlich jetzt der Plan ist. Und ich mir auch
ja, vielleicht ja auch schon 2027, ist ja auch ein ungerades Jahr ohne ein großes Fußballturnier, ohne eine EM oder eine WM, also kann ja auch sein, dass die in 2 Jahren wieder stattfindet.
Ja, aber ich habe gelesen, dass der nächste Plan ist tatsächlich dann in 4 Jahren, also dann quasi immer das Jahr vor der WM.
Und damit 48 Vereine.
Ja, mindestens,
ist doch klar,
ja.
Ne? Jetzt sind es ja nur 32. Genau.
Und dann gibt es ja auch noch die Conference-Club-WM. Da kommen dann alle Vereine ab Position 12 mit rein.
Ne? Ja, da darf dann 18. auch der HSV mitspielen und ja, und
Club
Hoffenheim und Wolfsburg.
Ja.
Club Brügge, genau. Nein, aber das, was Julian Brandt gesagt hat, das hat ja auch die Spielergewerkschaft FIFPro gesagt. Die hat auch eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, weil ja die Spieler einfach überspielt sind.
Weißt du, was das dann übrigens war, wenn sie diese Beschwerde eingereicht? Das war von denen der Anpfiff.
Ja, sie sind also proaktiv auf die EU zugegangen und haben dann eine Beschwerde eingereicht. Naja, aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass wenn du jetzt die Bayern und die Dortmunder, die haben übrigens gerade 0-0 gegen Fluminense gespielt, kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts ist diese Partie zu Ende gegangen. Aber wenn du dir die BVB und die Bayern-Bosse anhörst, die reden jetzt ja nicht nur so, dass das alles doof ist, was da drüben in den USA passiert, könnte auch damit zusammenhängen, dass die FIFA ja insgesamt 1 Milliarde US-Dollar an Preisgeld für die Teilnehmer ausschüttet. Also 2 Milliarden verdient sie ja auch aufgrund der Kohle, die aus Saudi-Arabien kommt, mit der Club-WM, und 1 Milliarde wird dann gleich mal weitergegeben an die Teilnehmer. Und das fängt damit an, dass es für einen Sieg 2 Millionen Dollar gibt. Also die Bayern haben die 2 Millionen Dollar mit 10 Toren gegen Auckland City natürlich absolut verdient. Und es geht dann immer weiter, es baut sich auf. Ne? Also wenn du ins Achtelfinale kommst, gibt es 7,5 Millionen Dollar und am Ende kann der Sieger bis zu 125 Millionen US-Dollar kassieren. Das ist echt schon extrem. Und das macht ja, glaube ich, so ein Sebastian Kehl dann auch gute Laune, wenn das Geld, also ich weiß nicht, ob Dortmund die Club-WM gewinnen wird, aber ein paar Millionen werden sie auf jeden Fall kriegen, wenn das Geld auf dem Konto eintrifft. Und die Bayern in Person von Max Eberl werden sicherlich auch nichts dagegen haben. Und deswegen habe ich neulich auch so einen Manuel Neuer gehört, der da, ich glaube, kurz nachdem die Bayern da in Cincinnati angekommen waren, Oder waren sie in, ich glaube, sie waren in Miami, ne? Sie waren noch da in der Nähe des Disneylandes, ist ja egal. Ich glaube, Donald und Mickey Mouse standen im Hintergrund. Auf jeden Fall hat Manuel Neuer in so einem Mikrofonkranz gesprochen, weil ja die üblichen verdächtigen deutschen Journalisten dann die Bayern logischerweise auch in die USA begleitet haben. Und er hat sinngemäß gesagt, ja, noch kennt die Club-WM vielleicht keiner, aber das ist bestimmt ja ein Turnier, über das wir in vielen, vielen Jahren sprechen werden. Dann wird dieses Turnier Tradition haben. Also das klang für mich auch so, als hätte Gianni Infantino kurz mal so ein Briefing gegeben und hätte Manuel Neuer den Text für sein Statement reingereicht. Also
die Spieler sind zum Teil, aus Gianni Infantino wurde Gianni Influencer.
Ja, und Manuel Neuer ist derjenige, der ja, der es einfach ganz brav in die Kameras gebetet hat, was Gianni Influencer ihm vorgegeben hat. Also die sind nicht alle so wie Julian Brandt. Gut, Manuel Neuer ist fast 40, der wird seine Karriere bald beenden und ist wahrscheinlich auch gar nicht so traurig, dass er dieses Turnier spielen kann. Thomas Müller läuft auch gut gelaunt durch die USA und macht Fotos mit den Spielern von Auckland City und bekommt ganz viele Anfragen von Auckland Citys Spielern nach Trikots. Das waren ja wirklich skurrile Szenen nach diesem 10-0. Hast du es mitbekommen? Die Spieler von Auckland City sind ja echt lupenreine Amateure, Freizeitkicker, die sich teilweise unbezahlten Urlaub nehmen mussten, um an der Club-WM teilnehmen zu können. Und die haben sich mit Thomas Müller und mit den anderen Bayern-Stars fotografieren lassen. Und ich glaube, ganz viele wollten vor allen Dingen das Müller-Trikot. Und er hat auch gesagt, ich habe gar nicht so viele dabei. Das war schon komisch. Sowas kennt man eigentlich nur aus der ersten Runde des DFB-Pokals. Und selbst da kommt das ja nicht so oft vor.
Nee, kommt nicht so häufig vor. Ja, ist skurril, ne? Es ist auch irgendwie so skurril, in diesem Land des Gigantismus, Apostroph oben, ist es so, dass sie das aber nicht hinkriegen, ne? Also trotz FIFA-Gelder, trotz absurder Gelder, trotz Marketing ohne Ende, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem sportfanatischen Land, funktioniert dann eben Fußball auch nach wie vor nicht so gut, wenn du dir diese leeren Stadien anschaust und
aber ist das wirklich so? Sind die leer? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis auf 2 6-minütige Highlight-Zusammenfassungen auf dem YouTube-Kanal von The Zone noch nichts gesehen. Ich habe mir die Highlights angeguckt vom PSG gegen Atletico Madrid und tatsächlich, weil ich dann weitergeleitet wurde auf die Highlights von Botafogo gegen Seattle, die habe ich mir auch angeguckt, Ich konnte nicht sehen, wie voll oder wie leer das war. Ich habe nur gehört, dass beim Eröffnungsspiel Studenten in Miami dann nur noch $20 für eine Karte zahlen mussten und 4 Karten gratis on top dazu bekommen haben. Das habe ich mitbekommen, nachdem die Karten ja eigentlich mal, ich glaube, im dreistelligen Dollarbereich kosten sollten. Am Ende gingen die für $20 über die Ladentheke. Sag mir, wie voll oder wie leer ist es? Du scheinst da ja ständig vor der Glotze zu sitzen.
Nee, ich habe das jetzt immer mal so verfolgt, wenn ich auch rund um die Spiele gearbeitet habe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Bayern-Spiel nehmen vom vergangenen Sonntag, dann ist es ja so, dass da, ich nagel mich jetzt nicht auf die Zuschauerzahl fest, ich sage jetzt mal 28.000 und vielleicht passen da 45.000 rein. Ich kann es auch gleich mal nachgucken. Aber also auf
ich gucke nach. Ich gucke
auf jeden Fall so deutlich, dass du leere Ränge gesehen hast und entsprechend, wie gesagt, die ganz genauen bis auf die 7. Nachkommastelle Zahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber eben so, dass es halt entsprechend deutlich war und gut zu sehen war. Und das finde ich dann irgendwie schon auch erstaunlich. Also es ist halt mit einer absoluten brachialen Gewalt jetzt gerade der Versuch unternommen worden, dieses Ding groß zu machen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es halt einfach noch nicht groß.
So, und jetzt reich ich mal die Zuschauerzahlen nach. Bayern München gegen Auckland City in Cincinnati. Mhm. Es waren im TQL Stadium 21.152 Zuschauer da. Das sind nicht so viele. Da gebe ich dir recht, da hast du vollkommen recht. Jetzt gucke ich gerade noch mal, bei Borussia Dortmund waren es 34.000 grob, gerade eben gegen Fluminense. Ist dann schon besser. Die Club-WM, mich hat es bisher noch nicht gepackt und ich habe irgendwann auch mal vom Fußball genug. Also ich finde das ja auch toll, wenn dieser ja wirklich tolle Sport, für den wir beide brennen, sonst würden wir ja nicht diesen Podcast machen, einfach mal ruht, wenn er mal zur Ruhe kommt. Ich verfolge natürlich so die ganzen Transfers und gucke ganz oft auch, da ist dann tatsächlich die Kicker-App meine erste Informationsquelle, ganz oft rein. Was tut sich da heute? Timo Schulz ist als Trainer des VfL Osnabrück vorgestellt worden. Wir werden sicherlich auch noch über Ole Werner und sich seinen vielleicht anbahnenden Wechsel zu RB Leipzig sprechen. Wir können auch noch mal über den Wechsel von Leroy Sané zu Galatasaray Istanbul sprechen. Mhm. Auch einer, der auf jeden Fall hohe Wellen geschlagen hat. Aber ich brauche jetzt nicht noch dieses Fußballturnier. Dafür ist das Wetter auch einfach zu gut. Ich bin dann abends auch länger draußen und irgendwie spielt sich sowieso jetzt viel mehr draußen ab im Sommer, weil der Sommer hier gerade sehr, sehr schön ist in Hamburg. Wir hatten heute 24, 25 Grad Sonne. Ach, dir muss ich es ja nicht erzählen, du bist ja auch in Hamburg. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden schon gemerkt haben, dass wir wieder getrennt voneinander aufzeichnen. Du im noblen Nobelviertel, ich hier unten, ganz weit unten im kühlen Podcast-Keller. Genau, wie geht's dir denn so in dieser fußballfreien Zeit? Wie viel Fußball lässt du gerade an dich ran?
Tatsächlich nur, wenn ich muss. Dazu muss ich aber wiederum auch sagen, ich habe noch zwei Sachen im Kopf, bevor ich das vergesse. Übrigens, der Boss von Cincinnati hat ja heute bestätigt, dass er Thomas Müller ein Angebot vorgelegt hat. Also vielleicht bleibt Thomas Müller einfach auch in Cincinnati und findet das da ja vielleicht auch ganz Cincinnati. Aber was ich sagen wollte...
Meinst du, er hat einen zweiten Koffer dabei? Der hat schon auch so ein bisschen Wechselwäsche mehr mitgenommen für einen längeren Aufenthalt?
Kann sein, ne? Also kann sein. Vielleicht hat auch schon Tine Wittler Bescheid gesagt, dass sie da irgendwie sein neues Apartment mal so ein bisschen verschönert mit so ein paar bunten Blumen oder so ähnlich wie auf diesen Bahntoiletten, so ein paar Aufkleber, die man an die Wand machen kann, sodass es ein bisschen muckelig aussieht. Sodass auf jeden Fall
so eine selbstgeschnitzte Bank, so eine klobige, wirklich stabile, selbstgeschnitzte Sitzgarnitur, wie es sie Urbayern ja immer haben, die muss dann natürlich rein in seine neue Wohnung, das ist doch klar.
Genau, also auf jeden Fall und ist vor allen Dingen natürlich das Ziel, aber das ist wahrscheinlich eine nicht ganz so große Hürde, dass es auf jeden Fall ein bisschen wohnlicher aussieht als bei Mats Hummels in Rom. Also das, wenn man das schaffen kann, dann würde er sagen, okay, dann überlege ich
der
mir
hat
das.
Ja in einem Was? Der hat ja in so einem begehbaren Kleiderschrank gewohnt, ne, wie die Doku gezeigt hat.
Absolut, ja, mit diesem Klappbett aus der Wand. Also herrlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber ja, was du gefragt hast, Fußball zulassen, ja, nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse wirklich ganz wenig Fußball zu, aber ich muss auch mich nicht davor schützen, sondern was ich wirklich liebe, so heißt auch so ein Laden in Hamburg, ne? Aber egal, also was ich wirklich liebe, ist genau die Zeit ab jetzt. Wenn du hier abends sitzt, mittlerweile ist es gleich 9:30, ist das richtig? Ja, ne? Ist gleich 9:30.
Ja.
Und es ist einfach noch komplett hell. Es ist einfach noch komplett hell. Und dann draußen zu sein und da vermisse ich den Fußball gar nicht. Was ich wiederum ganz spannend finde, und das erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeit, wo ich total gerne hingucke, ist sowas, was so Transfers angeht. Also gerade natürlich so die Vereine, die man so ein bisschen mehr verfolgt, aber auch ganz generell, was da so passiert, welche Kader sich da jetzt so zusammentun, kann man natürlich auch sagen, so was passiert in Leverkusen, finde ich auch spannend, nachdem jetzt ja da wirklich der große Umbruch vollzogen wird.
Nichts Gutes.
Ja, nichts Gutes. Was passiert, auch natürlich noch ein bisschen spannender, was passiert so in der zweiten Liga, weil wir da natürlich noch mehr Vereine haben, die sehr ausgeglichen
sind. Holstein Kiel.
Zum Beispiel, ja, oder
Markus Müller aus Osnabrück geholt, Bene Pichler an Hannover verloren.
Ja, da würde ich tatsächlich ganz gerne gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Aber nee, also von daher, sowas finde ich spannend. Das mache ich dann meistens irgendwie abends, dass ich da einmal so reingucke. Oder das macht man manchmal auch so on the fly, wenn man dann mal, weiß nicht, die Kicker-App oder die Sportschau-App oder so mal öffnet. Aber ansonsten, also ein Fußballspiel gucken, vermisse ich momentan überhaupt gar nicht. Also nö.
Ich auch nicht. Aber ich gucke, glaube ich, 12-mal am Tag. Und das ist vielleicht noch zu wenig. Vielleicht auch 15 Mal am Tag in die Kicker-App und auch in andere Apps. Aber ja, Transfers. Ich finde, ich habe ja gerade schon mal so zwei Namen genannt. Also der eine ist uns ja nicht egal. Ole Werner wechselt möglicherweise zu RB Leipzig. Es gibt wohl, ja, doch ein bisschen Streit um die Ablöse. Er hat ja noch einen Vertrag bis 2026 bei Werder, aber hat sich ja geweigert, diesen Vertrag zu verlängern. Deswegen hat Werner dann den Laufpass gegeben, aber er steht halt immer noch unter Vertrag. Horst Steffen ist ja der Nachfolger und Ole Werner und RB Leipzig sollen sich einig sein. Werder fordert angeblich 6 Millionen Euro Ablöse, Leipzig will maximal 3 Millionen Euro Ablöse für Ole Werner an Werder Bremen zahlen. Ich habe echt nachgedacht, was mache ich jetzt damit? ich kann da jetzt schlecht RB Leipzig mögen, weil ich mag ja Ole Werner. Oder muss ich Ole Werner jetzt nicht mehr mögen, weil ich RB Leipzig nicht mag? Ich bin dann noch unentschlossen, wie ich mit diesem Transfer, wenn er denn zustande kommen sollte, umgehe. Hast du da schon so eine Taktik für dich entwickelt, wie du das am besten mit dir selbst in Einklang bringst?
Ja, total. Also ich finde es wirklich bewundernswert, muss ich wirklich sagen. Ich finde es wirklich bewundernswert, wenn wir mal so zurückspulen und sich das anschauen, wie das alles zustande gekommen ist, die Karriere von Ole Werner, die, nachdem er ja wirklich einer war, haben wir auch schon drüber gesprochen, auch mal in diesem Podcast, wir hatten den ja auch mal hier zu Gast, beziehungsweise mal bei Holstein Kiel, der im Bauwagen hinten auf dem Trainingsgelände gewesen und haben uns mit ihm getroffen und du hast ihn ja danach auch nochmal getroffen im Weserstadion im Zuge deiner Dokumentation, die du anlässlich des Abschiedes von Finn Bartels gemacht hast. Aber ich finde es wirklich, wie gesagt, als er früher da als Backpacker durch Australien geturnt ist und Lehramt studiert hat und viele ihn ja auch als DJ Ole Werner in seinem
Freundeskreis. Da gab es Leipzig noch nicht.
Nee, genau, bezeichnet habe, als er so derjenige, die Stimmungskanone wusste auch so ganz, ganz gerne mal und kannte jeden zweiten Mallorca-Klassiker auswendig. Also da hat sich das noch nicht abgezeichnet. Aber irgendwann ist eine Konsequenz und eine Disziplin bei Ole Werner eingezogen, die mir wirklich imponiert. Er hat von Anfang an bei Holstein Kiel als Autoritätsfunktion, als Autoritätsperson funktioniert und hat einen sehr attraktiven Fußball spielen lassen, einen sehr erfolgreichen Fußball praktiziert, hat das in Bremen fortgeführt und deswegen muss ich sagen, finde ich es wirklich beachtlich und bewundernswert, jetzt komme ich wieder zurück, dass er mit seinen ja noch immer jungen 37 Jahren, er hatte ja mal ganz lange dieses Synonym der jüngste Trainer im deutschen Profifußball, das war ja eine ganze Zeit lang so, und dass er jetzt mit seinen 37 Jahren, ich sag mal, bei RB Leipzig angekommen ist, das imponiert mir mehr, als dass ich es irgendwie jetzt mit meinem Gefühl nicht vereinbaren könnte, weil, weiß nicht, weil es RB Leipzig ist, dafür ist tatsächlich aber auch mein Hass gegenüber RB Leipzig nicht groß genug, aber ich finde das einfach wirklich stark und ich würde es mir für ihn wünschen, dass das klappt und ich bin mir sogar auch sehr sicher, dass er genau dieses Umfeld braucht jetzt, um auch den nächsten Schritt zu gehen und dass er in Leipzig da auch jetzt große Chancen haben wird, da erfolgreich zu sein. Also ich glaube, das wird sehr, sehr gut werden und ich würde es von Werder, muss ich ganz ehrlich sagen, als schlechtes Nachtreten empfinden, wenn man ihm jetzt diese Chance verbaut.
Ja, noch ist er ja nicht angekommen. Also ich habe jetzt heute aufgeschnappt gelesen, dass RB Leipzig sich mittlerweile in Saudi-Arabien umguckt, um vielleicht dann Matthias Jaissle zu verpflichten. Der war ja mal mit RB Salzburg österreichischer Meister und hat auch in der Champions League mit Salzburg gespielt und ist jetzt gerade bei Al Ahly in Saudi-Arabien Trainer, auch noch nicht so alt und war mal im Juniorenbereich Trainer bei RB Leipzig, also kommt auch aus dem Bullenstall, wenn man so will. Das kann natürlich auch nur so ein Kandidat sein, ja, den man mal, mit dem man ein bisschen kokettiert oder mit dessen Namen man kokettiert, um die Bremer jetzt endlich mal zu Potte kommen lassen will, um da ein bisschen mehr Druck aufzubauen, damit Werder mit der Ablöseforderung runtergeht. Ich finde aber, dass dieser Transfer noch eine zweite Ebene hat. RB Leipzig, der Verein, der von sich selbst Titel verlangt, zweimal Pokalsieger geworden ist, perspektivisch ist die deutsche Meisterschaft das Ziel. Die Champions League Qualifikation soll immer standardmäßig zum Ziel werden. Leipzig spielt jetzt zum ersten Mal nicht international. Leipzig hat mit viel Brimborium Jürgen Klopp, den wohl bekanntesten Fußballtrainer Deutschlands sowieso, aber vielleicht sogar einen der bekanntesten Trainer der Welt, zum Global Head of Soccer ernannt, der mit seiner Strahlkraft auch andere Menschen für diesen Konzernclub begeistern soll. Und dann wird RB Leipzig beim Tabellenachten der Fußball-Bundesliga tätig und nimmt den vor die Tür gesetzten Ole Werner, der nicht wegen Erfolglosigkeit bei Werder Bremen vor die Tür gesetzt worden ist, sondern die Gründe haben wir ja gerade schon erwähnt und die sind inzwischen auch bekannt, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte, seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Das ist also dann der Kloppmann oder das kommt dabei raus, wenn so eine strahlende Persönlichkeit als Aushängeschild an der Spitze von RB Leipzig steht, dass das dann Ole Werner wird. Das ist dann aber, finde ich, nicht das ganz große Regal, in das Leipzig da greift.
Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Natürlich ist es jetzt nicht der ganz große Name. Ich würde zwei Sachen voneinander trennen. Ich würde auf der einen Seite sagen, dass man mit Jürgen Klopp so etwas wie Klopp-Washing betrieben hat, weil er ist natürlich nicht nur einer der größten Namen, sondern er ist ja eigentlich auch so der Sympathieträger, man könnte sogar fast sagen, vielleicht everybody's darling. Es gibt die wenigsten, die auch im weltweiten Fußball natürlich große Anerkennung bekommt er, aber es gibt die wenigsten, die jetzt irgendwie sagen, ich finde Jürgen Klopp irgendwie unangenehm und blöd, sondern alle haben immer gesagt, so, das ist doch irgendwie quasi, das ist doch irgendwie so der, die würde ihn auch zum Bundeskanzler machen. Also die würden alle, ganz Deutschland hat immer Klopp geliebt und hat sich natürlich da auch beim FC Liverpool natürlich dann auch noch einen Namen im Weltfußball gemacht und Champions League Sieg und so weiter und so fort. Aber ich finde eher sozusagen, dass diesem positiven Image von Jürgen Klopp nicht gut getan hat. Aber da haben wir ja damals auch schon drüber gesprochen. Aber ich finde, wenn man sich jetzt Ole Werner anguckt, natürlich klingt Ole Werner so, wie Ole Werner klingt. Und natürlich ist Ole Werner jetzt nicht diese strahlende Figur, ist auch nicht der Bling-Bling-Trainer und ist natürlich auch kein Mourinho und ist halt irgendwie auch kein Pep Guardiola. Aber ich finde, wie gesagt, wenn man sich die Leistungsdaten von Ole Werner anguckt, und ich meine, ich hatte das so richtig abgespeichert im Kopf, dass er mit 52 Punkten, also dass er mit 52 Punkten mit Werder eigentlich eine sehr, sehr erfolgreiche Saison gespielt hat. Und das eben, obwohl man in den vergangenen Jahren, auch nach dem Aufstieg, ja trotzdem immer, wo man halt auch konnte, einen Transferüberschuss erzielen wollte und entsprechend ihm ja auch so ein bisschen immer, ich sag mal so, dieses Schiff, in dem er saß, so ein bisschen so die Mannschaft abgespart hat und weggespart hat, und dass er trotzdem sehr kreativ dann irgendwie sich immer für den Erfolg entschieden hat und was man ihm ja auch vorgeworfen hat, dann eben nicht für die Talente, weil ich glaube, mit den Talenten wäre er eben dann nicht auf diese 52 Punkte gekommen, und er wollte halt, hat sich halt immer für den Erfolg entschieden, und entsprechend mit diesen 52 Punkten hat er, glaube ich, genauso viele Punkte geholt wie RB Leipzig eben auch, allerdings eben mit ganz anderen Voraussetzungen, und er hat einen häufig auch attraktiven Fußball spielen lassen, hat es zumindest versucht, einen Offensivfußball spielen zu lassen, und dass du dann jetzt als Leipzig dich in der Saison, wo du eben auch nicht international spielst, wo du eben entsprechend auch nicht die Einnahmen hast, dich für diese Lösung, die vielleicht ein bisschen grauer klingt oder vielleicht auch sogar sehr grau klingt, entscheidest, kann ich total verstehen, weil ich finde eben hinter dieser Birkenstock Schachtel steckt ein richtig geiler Sneaker, aber Birkenstock sind ja mittlerweile auch wieder in. Also von daher, was ich sagen will, hinter diesem Mausgrauen steckt ja halt, glaube ich, ein richtig bunter Kern, und das, finde ich, macht total Sinn aus Leipzigs Sicht. Und das andere wäre natürlich wieder dieses Jaisle-Ding gewesen. So, das hätte ich auch verstehen können, aber das ist dann wieder ein Stück weit mehr dieser Bling-Bling-Trainer, der wiederum auch natürlich ein sehr heißes Eisen ist, weil er überall, wo er gewesen ist, auch sehr erfolgreich war.
Ja, und der gerade in Saudi-Arabien erstmal den ruhigen Job und den gut bezahlten Job, dem Job in einer europäischen Top-Liga vorzieht. Aber Sie sind ja, die Leipziger, mit Cesc Fabregas erstmal als Wunschkandidat eingestiegen, der ja in Como in Italien Trainer ist und ja auch Nachfolger von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen werden sollte. Und dann ist es Ole Werner geworden. Also Bling-Bling, RB Leipzig ist kein Bling-Bling-Club, aber RB Leipzig sieht sich ja gerne auf einer Stufe, zumindest auf der halben Stufe hinter den Bayern, und als Dauerstar in der Champions League, war ja auch schon mal Champions League Halbfinalist, und dann ist, finde ich, Ole Werner irgendwie nicht der Name, auf den ich jetzt zuerst gekommen wäre, und die Entscheidungstrainer bei RB Leipzig hatten auf ihrer Shortlist sicherlich auch nicht den Namen Werner ganz oben stehen. Und zu Jürgen Klopp noch, sein erster Schuss hat ja auch nicht so richtig gesessen. Scholt Löw wurde ja Nachfolger von Marco Rose, der alte Klopp-Kumpel, der jahrelang von ihm oder bei ihm Co-Trainer gewesen ist und der ja auch ein Freund ist von Jürgen Klopp. Und ja, der hat dann ich weiß gar nicht, war Leipzig Vierter, Fünfter, als Rose entlassen wurde, den Platz nicht halten können. Das Ende ist klar. Leipzig spielt zum ersten Mal, seitdem es in der ersten Bundesliga ist, nicht mehr international in der kommenden Saison. Und auch ganz interessant, der Trauzeuge von Jürgen Klopp, das ist ja David Wagner, der ist jetzt bei RB Leipzig der Nachwuchskoordinator, Nachfolger von Manuel Baum. Und ja, da habe ich auch gedacht, das ist doch ganz gut, wenn man so in der Familie einfach mal so guckt, wer da noch talentiert ist und wer fähig ist. Also das ist nicht von Nachteil, wenn man Kloppo kennt. Aber Ole Werner kann man das nicht vorwerfen, dass er mit Klopp befreundet ist oder vielleicht sogar verwandt ist. Trauzeuge schon mal gar nicht. Das ist ja, wie gesagt, David Wagner. Fand ich auch interessant, dass der dann auch jetzt nach Leipzig gegangen ist.
Das stimmt. Also das, was du gesagt hast gerade zu Beginn, ist natürlich so, ja, dieses Gefühl so, ne? Aber ich finde zum Beispiel, wenn du dir dann, also dieses Gefühl, da müsste irgendwie ein Trainer mit einem anderen Namen jetzt um die Ecke kommen. Aber ich weiß zum Beispiel, und da bin ich ganz ehrlich, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob Bayer Leverkusen sich mit Ten Hag jetzt einen Gefallen tut oder ob man nicht dann wirklich auch da überlegen sollte, oder ich hole, ja, einen Trainer, der die Liga kennt, der jung ist, der auch noch weiter selber reifen kann, der aber auch schon in den jungen Jahren viel gezeigt hat und diesen Weg gehen. Also genauso wie Brighton das auch ja mit Fabian Hürzeler gemacht hat. Und ich weiß es nicht, also natürlich kannst du Erik ten Hag holen, aber es gibt ja auch ganz viele Beispiele, dass große Namen in der Fußball-Bundesliga nicht funktioniert haben. Also gerade auch internationale Trainer. Und ich will jetzt nicht mit Steve McLaren beim VfL Wolfsburg anfangen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich kann auch mit Erik Gerritz beim ersten FC Kaiserslautern weitermachen. Aber ich, wie gesagt, das damit will ich nur sagen.
Bert van Marwijk, ja, beim HSV.
Ja.
Aber der war vorher auch bei Borussia Dortmund. Marc van Bommel beim VfL Wolfsburg.
Zum Beispiel.
Ach, ja, wir können die Reihe jetzt fortsetzen. Wir können aber auch vielleicht jetzt einen Themensprung vornehmen. Ein Transfer, der zumindest für ein großes Hallo am Flughafen gesorgt hat, ist der Wechsel von Leroy Sané. Er verlässt den FC Bayern und geht nach Istanbul, zu Galatasaray Istanbul. Der Flug von Sané nach Istanbul zu seiner Vorstellung wurde getrackt. Da gab es zeitweise 2 Millionen Zuschauer, die sich das angeguckt haben. Seine Ankunft wurde live im Fernsehen übertragen. Also das ist nochmal ein anderer Schnack, wenn es um Euphorie geht. Aber Galatasaray Istanbul ist jetzt eben auch nicht ein Top-Verein in England, keiner in Deutschland, keiner in Frankreich, keiner in Italien. Leroy Sané ist 29. Ach, das ist irgendwie kein Karriereschritt, zu dem ich Sané als Bundestrainer beglückwünschen würde. Und ich war überrascht, dass er es macht. Ich kann verstehen, dass die Bayern jetzt auch nicht ihr letztes Hemd für ihn gegeben haben. Zumal
er das ja in den letzten Jahren auch nicht getan hat.
Genau, könnte man auch sagen, nur punktuell, also nicht durchgehend, nicht permanent, nicht konstant genug gespielt hat. Das kann man übrigens auch von Serge Gnabry behaupten. Auf den Flügelpositionen tut sich ja noch was bei den Bayern. Sie haben Kingsley Coman, Jamal Musiala ist als Mittelfeldspieler gesetzt und hat Sané überholt. Aber Galatasaray, da war ich schon sehr überrascht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das eingeläutete Karriereende mit 29. Oder bin ich da jetzt so kritisch?
Also, um Jupp Heynckes zu zitieren, die türkische Liga sollte für niemanden eine Option sein, hat er ja mal gesagt. Und von daher, ja, also ich denke, es ist gefühlt so 5 vor Saudi-Arabien. Und 3 vor Katar. Liebe Grüße an Julian Draxler. Aber ja.
Aber das ist gemein. Also die türkische Liga, die ist halt international jetzt. Das ist kein Verein, mit dem man in der Champions League jetzt weit kommt. Also man kann da unfassbar gut Geld verdienen.
Nee, genau, das
deswegen
meine ich ja.
Kommen ja auch punktuell immer mal solche Spieler dann in die Türkei. Aber mit Saudi-Arabien und Katar, also meinst du jetzt politisch? Ja gut, Erdogan ist natürlich jetzt politisch auch nicht auf der richtigen Seite. Aber würde ich noch so eine kleine Abstufung vornehmen wollen.
Nein, also genau, also ja, also würde ich auch sagen, also ich will nur damit sagen, also wenn du jetzt noch Geld verdienen willst, dann gehst du eben dann dahin, aber rein sportlich ist es dann ja eben nicht mehr die Premier League und nicht mehr die Farmers League und auch nicht mehr La Liga, sondern es ist dann eben ja die türkische Liga. Und ja, wir wissen auch, dass Galatasaray Istanbul jetzt jede Menge Geld besorgt hat oder beziehungsweise auch da in den Verein steckt, um dann auch wieder in der Champions League eine Rolle spielen zu können und so weiter und so fort. Aber ob sie es denn jetzt tatsächlich so machen, ist ja auch eher vage. Und ich glaube, wenn wir uns die Champions League in dem Format anschauen, dann wissen du und ich auch, welche Vereine nachher wieder so unter den letzten 8 dabei sein werden. Und da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass es Galatasaray Istanbul ist. Also von daher würde ich sagen, ja, rein sportlich sehe ich da eben auch schon den Abstieg. Und das wollte ich sagen so, ne? Also während Luis Holtby zum Beispiel jetzt nicht mehr in die türkische Liga wechseln kann, sondern höchstens vielleicht noch irgendwo nach Saudi-Arabien oder Dubai, wollte ich nur sagen, ist das jetzt für Leroy Sané eben noch die Möglichkeit? Und ja, also ich meine, was die Euphorie angeht, habe ich auch selten mehr erlebt, natürlich nur einmal, und zwar als Claudio Pizarro damals im lilanen Pullover am Bremer Flughafen gesichtet wurde, ne? Also da war noch einmal mehr Euphorie da, aber ansonsten...
Ich dachte, als du beim Marathon über die Ziellinie gelaufen bist, da war da auch der Bär los, der Berliner
stimmt.
Bär.
Das stimmt, ja. Da war tatsächlich auch noch mehr los, das habe ich aber schon fast wieder verdrängt. Nee, aber ja, ich sehe das auch so. Ich glaube einfach, das hat man ja auch so in dem Interview oder in den Statements von ihm gesehen. Ich glaube, Leroy Sané ist dann auch, so wie natürlich jeder, irgendwie da empfänglich für, wenn man ihm schmeichelt. Und das fand ich, das kam eben aus den Interviews auch hervor, dass er gesagt hat, so ja, und diese Euphorie um ihn und die ganzen Menschen hier, das hat ihn dann schon auch sehr beeindruckt. Und dann die 9 Millionen netto, die da ja nun rausgekommen sind, anscheinend auch. Also von daher, ja, ist natürlich auch die Frage, ne, ob das denn so das wirklich das richtige Signal ist für ihn, auch hinsichtlich der WM in einem Jahr.
Ja, ich meine, er ist sowieso ein Fußballer, an dem sich die Geister scheiden. Er ist teilweise faszinierend, hat an guten Sonntagen die Weltklasse auf jeden Fall im Repertoire. Aber natürlich wird auch vieles übertüncht, wenn er bei einem 7-0 der Bayern gegen den VfL Bochum aufzieht und 3 Tore macht und nochmal 2 auflegt. Ich will nicht sagen, das kann jeder, aber daran sollte man ihn nicht messen. Er ist denn einfach auch in wichtigen Spielen nicht da gewesen und hat auch, finde ich, in der Nations League zuletzt enttäuscht für die Nationalmannschaft und er ruft halt sein großes Können nicht immer ab. Das ist leider das Problem. Also das ist so ein Fußballer, da frage ich mich, ey Junge, du könntest so viel aus deinen Möglichkeiten machen, aber es ist so ein phlegmatischer Typ irgendwie, ne? Und das spiegelt sich auch in diesem Wechsel so ein bisschen wieder.
Ja, total. Es gibt halt diese Menschen, die einfach von Haus aus zu viel Talent haben, ne? Also das ist wirklich so. Das ist zum Beispiel, finde ich, auch so ein, also ich finde so, der Leroy Sané 2.0 könnte Karim Adeyemi werden. So, der eben auch an guten Tagen wirklich Weltklasse ist und dem FC Chelsea alleine davonläuft und spektakuläre Tore schießt, geile Schusstechnik,
ja, super sehr schnell ist, ne?
Tempo, technisch, alles bringt alles mit. Aber du hast das Gefühl, dass da ihn irgendetwas hindert, das auch über die Strecke, über die Konstanz zu liefern. Und das ist bei Leroy Sané auch so.
Aber weißt du, wer noch schneller als Karim Adeyemi ist?
Speedy Gonzales?
Nee, Ricky J. Jones. Ja. Der Engländer,
ich habe an diesen Talkshow-Master aus den 90er Jahren gedacht, dass ich dachte, das ist doch Ricky, oder? Und der immer mit so einem Akzent gesprochen hat. Und gleich geht's weiter bei Ricky.
Aber hast du das mitbekommen? Ja. St. Pauli hat, und das ist wirklich kein Witz, offenbar den schnellsten Spieler der Welt verpflichtet. Der hat im Jahr 2024 ist der 37,6 km/h schnell gewesen. Wir reden über Ricky J. Jones, den St. Pauli von Peterborough United aus der 3. englischen Liga verpflichtet hat. Er wurde, als er noch ein bisschen jünger war, jetzt ist er aber auch noch ziemlich jung, 22, aber wurde früher mit dem großen Marcus Rashford in England verglichen. Seine Karriere hat dann doch nicht ganz so weit geführt, ist dann in der 3. englischen Liga gelaufen, in Peterborough. Er soll sehr vereinstreu sein und verlässt jetzt zum ersten Mal seinen Club und wechselt in die Weltstadt Hamburg und ist schneller als Karim Adeyemi. Das werden wir erleben in der kommenden Bundesliga-Saison. Ich weiß nur nicht, ob wir von ihm so viele Tore erleben werden. Das sind so Transfers, das ist eher so einer auf den zweiten Blick, da bin ich total gespannt, weil den habe ich nun überhaupt nicht gekannt.
Ja, und Gilavogie geht zurück, ne?
Ja, muss. Das war ja diese Rückkaufoption, die sein Verein hatte, Lens, und da gibt es leider keine Möglichkeit. Der bei St. Pauli muss noch viel passieren auf dem Transfermarkt.
Ja, und warum geht denn Eggestein weg?
Ja, weil er keinen neuen Vertrag bekommen hat. Der wäre ja gerne geblieben.
Ja, aber warum wird er abgegeben? Der hat doch eigentlich auch relativ viel gespielt, oder nicht?
Ja, hinten raus. Also ich würde mal sagen, die letzten zwei Monate hat er eigentlich fast gar nicht mehr gespielt.
Okay.
Er war ja, es hieß ja immer, er sei so wichtig für das System gewesen, weil er super arbeitet, weil er in diesem laufintensiven Spiel von Alexander Blessin vorne halt auch immer einer war, der die meisten Kilometer abgespult hat, der auch gut nach hinten gearbeitet hat. Er hat nicht viele Tore geschossen. Jetzt könnte man sagen, okay, das hat bei St. Pauli keiner. St. Pauli hat ja die Saison nur mit, ich glaube, 28 Saisontoren beendet. Aber er und auch Carlo Bucalfa, die ja über weite Strecken sogar Stammspieler waren, Bucalfa ja auch, weil andere Spieler auf seiner Position verletzt waren, haben keine neuen Verträge bekommen, weil das Geld offenbar für andere dann hoffentlich noch Transfers, die irgendwann vollzogen werden, benötigt wird. So deute ich das mal.
So deute ich das auch, aber ich, es ist tatsächlich auch noch sehr viel Zeit da, aber ich habe da jetzt auch erstmal so hingeschielt und habe gedacht, so, okay, boah, ja, da ist noch nicht so.
Ja, als St. Pauli-Fan hoffst du jetzt, Jan, kommt denn endlich ein Stürmer? Also Gilavogie ist weg, Weishaupt ist weg, Eggestein ist weg.
Genau.
Afolayan, der kam übrigens damals aus der dritten englischen Liga, ist noch da, aber das ist ja eher so ein Flügelspieler, genauso wie Elias Saad. Und dann kommen sie mit Ricky Jade Jones um die Ecke, wo ich erstmal dachte, okay, was soll denn das jetzt? Und dann guckst du so auf die Zahlen in der englischen Liga. Ich glaube, er hat irgendwie, da gibt es ja in der dritten Liga unfassbar viele Saisonspiele. Ich glaube, 17 Tore in 52 Spielen, es können aber auch 18 in 48 gewesen sein, ist jetzt auch keine so mega Quote, aber dann lese ich irgendwie ein, zwei Tage später in der Mopo, der schnellste Spieler der Welt, 37,6 km/h schnell, und dann dachte ich, okay, dann ist das ja vielleicht jemand, der gerade wenn es darum geht, hinten sicher zu stehen und Konter zu setzen und den Gegner halt überfallartig auszukontern, dann ja vielleicht doch ein ganz guter Move, den Andreas Bornemann da getätigt hat. Aber weißt du, ich will jetzt gar nicht so sehr über St. Pauli reden. Wer einen, glaube ich, wirklich guten Move gemacht hat, fällt dir ein Verein ein, der auf der Trainerposition meiner Meinung nach und vielleicht auch deiner Meinung nach, glaube ich, eine richtig gute Verpflichtung getätigt hat?
Ja.
Hannover 96.
Du bist auch echt ein Arsch, ey. Weißt du, bis hierhin war die Folge gut. Und alles war schön.
Wieso?
Und wir hätten einfach jetzt so in Frieden in die Sommerpause gehen können. Und jetzt kommst du nochmal mit Benedikt Pichler um die Ecke.
Nein, Christian Titz.
Ach so.
Ich bin vom Trainer. Benedikt Pichler, okay. Nein, ich meine Christian Titz. Also Christian Titz hat ja wohl über Jahre mit dem ersten FC Magdeburg mit den schönsten Fußball in der dritten Liga, aber auch eben in der zweiten Liga, der ja immerhin in die Spitzengruppe und phasenweise auch auf einen Aufstiegsplatz geführt hat, spielen lassen. Das war jetzt ein sehr komplizierter Relativsatz. Aber Christian Titz ist, glaube ich, der die Sehnsüchte der 96-Fans bedienen kann. Ein Fußball, der auch wieder das Publikum begeistert. Alleine das ist natürlich nicht ausreichend. Hannover wird jetzt langsam zum Dino der zweiten Liga. Das Ziel ist ja der Aufstieg in die Bundesliga. Und ich habe da, sehe da auch Fantasie an dem Kader. Also dazu gehört Pichler, aber auch Jonas Sterner, den Ex-Kieler hat Hannover geholt. Den haben sie Marius Wörl, der überragende Mann in der Pokalsaison von Arminia Bielefeld, zurückgeholt. Dann Neubauer von Elversberg, Roggo von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, zentraler Mittelfeldspieler, ist auch richtig gut. Ein Stürmer, Benjamin Kellmann aus Finnland, der zuletzt in Polen gespielt hat, sagt mir gar nichts. Aber Christian Titz, das ist der bei mir so eine Fantasie weckt. Da könnte ich sagen, ohne dass man zu früh eine Prognose abgeben kann, das könnte bei Hannover in die richtige Richtung gehen.
Ja, also definitiv. Aber das denkt man natürlich auch schon seit einigen Jahren so, ne? Das könnte in die richtige Richtung gehen.
Stimmt.
Und mit Leitl, fand ich, hatten sie da eben auch eigentlich einen guten, der es vor allen Dingen auch schon mal gezeigt hat, wie man einen Verein aus der zweiten in die erste führen kann. Und das hat irgendwie über die vergangenen Jahre, aus welchen Gründen auch immer, beziehungsweise, ja, die Gründe liegen auf der Hand. Hannover 96 war nie konstant und hat nie irgendwie mal eine richtige Serie gespielt. Und war ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, auch nie, also war ja immer in der Verfolgerrolle, hat ja nie von oben gegrüßt und war ja nie der Gejagte, sondern die waren immer der Jäger. Und ja, vielleicht waren sie mal zwei Punkte, das war ja gefühlt die halbe Liga da an den Aufstiegsplätzen dran, aber sie waren eben nie da oben mittendrin, so, ne? Und deswegen Möglichkeiten, ja, Geld, ja, Bedingungen, alles ja, Stadion, Fans, Tradition, ja, 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 ja. Aber es hat irgendwie bislang nicht gereicht und irgendwie hatte man immer das Gefühl, in dieser Saison, jetzt könnte es werden, weil sie ja auch häufig kluge Transfers getätigt haben. Natürlich jetzt auch, was ich damals mit den Kielern, die sie verpflichtet haben, mit Phil Neumann, der jetzt nach Birmingham gegangen ist, oder auch mit Yannick Dehm, der jetzt auch...
Laut Kicker-Rangliste der beste Innenverteidiger der zweiten Liga.
Ja, zum Beispiel. Oder auch.
Das müssen wir auch erwähnen. Ich habe jetzt die Neuzugänge gelobt, aber zu den Abgängen gehören Tresoldi. Mhm.
Brügge.
Der nach Brügge geht, Halstenberg, der seine Karriere beendet hat und eben Neumann. Also wirklich drei Stammspieler, die jetzt auch wegbrechen. Das gehört auch zur Wahrheit.
Tresoldi sagt, nach Brügge gehen und treffen, ne? Das ist dann die Antwort auf
genau
den Film.
Genau so.
Und ja, also von daher bestimmt spannend. Ich finde schon, dass wir auch nochmal so ein Wort über Holstein Kiel verlieren können und das kann man im Prinzip ja in dem Kontext auch tun. Und das sind auch so zwei Transfers, bei denen ich denke, damit stärkst du einen, ich sag jetzt sogar hoffentlich direkten Konkurrenten, weil ich glaube auch, dass Hannover 96 bestimmt sich da oben irgendwo zuzählt, zu den ersten 5 bis 7 bestimmt und möchte natürlich noch mehr. Und ich hoffe, dass auch Holstein gelingt, da in diesem Segment mitzuspielen. Und damit stärkst du ja auch einen direkten Konkurrenten. Und ich finde eigentlich genau diese Spieler, für mich wäre Jonas Sterner das Äquivalent zu Philipp Sander gewesen, diese Spieler oder der Nick Wolte-Messi, wie man ihn ja neuerdings nennt, die Spieler, die sich Kraft, Selbstbewusstsein und Spielpraxis in der dritten Liga holen, die am besten mit einem Erfolgserlebnis, so wie Jonas Sterner, mit einem Aufstieg dann zurückkommen und ja eben genau mit dieser Präsenz und meistens dann ja eben auch nicht mehr als Nachwuchsspieler dann gesehen werden, sondern als Spieler, der sich woanders die Hörner abgestoßen hat, die Erfahrung gesammelt hat, die Pubertät, die fußballerische überwunden hat und dann eben zum Leistungsträger werden kann. So, ne? Und deswegen habe ich das nicht verstanden. Und bei Benedikt Pichler, da muss irgendwie auch mal was anderes vorgefallen sein, weil Benedikt Pichler ja auch im Winter schon mal so ein bisschen damit kokettiert hat. Ich glaube sogar auch im Winter Holstein gerne schon verlassen hätte, auch bedingt durch kaum Spielzeiten in der Bundesliga. Und normalerweise, wir kennen ja zumindest so aus der Nahdistanz, sag ich mal, oder aus der Nähe und gleichzeitig aus der Distanz, Marcel Rapp ja auch, der immer eigentlich ja den Spielern, und wenn es nicht unbedingt die Besten sind, sondern die besten Trainingsleistungen gezeigt hat, immer nochmal wieder eine Chance gibt. Und bei Benedikt Pichler, der war teilweise Wochen, teilweise Monate lang subsumiert, gar nicht im Kader und hat dementsprechend da gar keine Rolle mehr gespielt. Und das finde ich tatsächlich schade, weil er ja natürlich auch sehr viel zum Aufstieg beigetragen hat und gerade in der zweiten Liga auch sehr performt hat. Und ich glaube, mit... ich weiß nicht, auch, ich sag mal rund 80 Spielen für Holstein Kiel und ich sag jetzt mal 22 Tore oder weiß ich, 28 Tore, irgendwie sowas, da auch schon eine gute Quote mitbringt und vor allen Dingen auch ein sehr, sehr schneller Spieler ist, ein sehr, sehr kopfballstarker, ein stoßwuchtiger Stürmer ist und das finde ich schade. Also finde ich wirklich schade, dass da quasi ja, wie gesagt, nicht nur Spieler den Verein verlassen, sondern eben auch ein Konkurrent damit direkt gestärkt wird.
Ja, unser Nachfolger hat so gar keine Torquote, wenn es dann sein Nachfolger werden soll. Markus Müller vom VfL Osnabrück, der schießt ja so gut wie gar keine Tore. Ja. Das ist eher einer, der den Gegner stresst, der den Gegner anläuft, der die Gegenspieler bindet, der unwahrscheinlich kräftig ist. Der hat beim VfL Osnabrück immer zuletzt unser Marco Antwerpen neben Lars Kehl gespielt. Das war eher so der halb verkappte Zehner auf der Neuner-Position. Der hat dann eher so die feine Klinke gespielt und Markus Müller war eher wie so der brachiale Stürmer, der vor allen Dingen auch mit seiner Schnelligkeit den Gegner auch vor Probleme gestellt hat. Also da könnte er Pichler vielleicht ersetzen, aber der hat halt überhaupt keine Torquote. Da war ich ein bisschen überrascht, dass sich Holstein Kiel für den dann entschieden hat. Das wurde ja, glaube ich, gestern oder so veröffentlicht, dass der von Osnabrück nach Kiel wechselt. So, jetzt steigen wir aber schon sehr detailliert ein. Kann man sagen, dass der BVB einen guten Job gemacht hat?
Einen sehr guten Job gemacht. Aber ich möchte noch zwei Sachen möchte ich tatsächlich, auch wenn es detailliert ist, noch loswerden. Und zwar, weil ich da natürlich dann auch immer mal wieder auch mit Bekannten und Experten und mit Freunden und so darüber spreche. Ich finde ja jetzt, wie gesagt, müssen wir nicht auf einzelne Namen eingehen, aber ich finde ja, dass es natürlich vorhersehbar war, dass Holstein Kiel Leistungsträger mit dem Abstieg verlieren wird, die sich bei anderen Vereinen ins Gespräch gebracht haben. Rehmberg zum Beispiel, der HSV, bekommt da einen sehr, sehr guten defensiven Mittelfeldspieler, der auch in der Spieleröffnung besser geworden ist. Und das ist übrigens mein Hot Take für die Sommerpause. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Ich wette, dass Benedikt Pichler sich derartig beim HSV durchsetzen wird, dass er in den erweiterten Kreis einer Nationalmannschaft...
Bei Hannover. Du hast jetzt Benedikt Pichler oder du meinst Remberg, aber hast Pichler erwähnt. Aber
okay, ich meine Remberg. Ich sag dir, Remberg wird sich auf der 6 derartig durchsetzen, dass er in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaftsnominierung kommen wird. Auf der 6. Pass mal auf. Das ist mein Hot Take für die Sommerpause. Und das andere, was ich sagen wollte, ist, dass Olaf Rebbe bestimmt viele spannende Geschichten da macht, mit vor allen Dingen ganz vielen jungen Skandinaviern. Aber, und noch ist ja auch noch nicht aller Tage Abend, aber natürlich auch noch viele bestimmt Holstein Kiel verlassen werden. Ich kann mir vorstellen, dass Machino, haben wir drüber gesprochen, Bernhardsson vielleicht auch.
Ja, ne? Machino wird gehen auf jeden Fall. Man muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir jetzt mal die Neuzugänge von Holstein Kiel aufgerufen. Jonas Terkelsen sagt mir nichts, ja. Kaspar Davidsen sagt mir auch nichts. Robert Wagner, den hat Kiel ja von Freiburg ausgeliehen, der war in der vergangenen Saison am Millerntor, der sagt mir natürlich was. Leon Parduzzi vom KSC sagt mir nichts. Mladen Cvetinovic vom FC Ingolstadt, ich beobachte ja auch die dritte Liga, der ist gut. Also das ist ein guter Innenverteidiger, das ist eine gute Verpflichtung. Und dann gibt es noch Luca Prasse vom SV Meppen, Luis Köster von Hansa Rostock. Da kann ich jetzt auch nicht wirklich so viel beitragen. Abwarten. Ich würde einfach mal sagen, abwarten. Aber ich glaube, du hast es ja schon gesagt, es wird sich noch sehr viel tun am Kader, sowohl auf der Seite der Zugänge als auch auf der Seite der Abgänge bei Holstein Kiel.
Genau, und ich glaube eben, das, was sozusagen die weichen Parameter sind, und das ist jetzt der letzte Gedanke dazu, dass es eben gar nicht so entscheidend, natürlich ist Qualität immer am Ende entscheidend und Qualität wird sich auch immer durchsetzen, aber trotzdem, was ich sagen will, diese Kumpeltruppe verliert halt gerade den Charakter, und da hätte ich jetzt Benedikt Pichler auch zugezählt. Es gehen eben die mit Becker, mit Schulz, mit Holtby, natürlich nicht die klassischen Leistungsträger, aber das war ja das, Holstein war ja in dem Sinne im Aufstiegsjahr auch nicht der Favorit, aber die hatten eben diese Truppe, diesen Zusammenhalt, und das hat man schon gespürt und du hast schon gemerkt, dass da Freunde zusammenspielen, und im Verhältnis zu dem, was man sonst im Profifußball beobachten kann, eben nochmal mehr Freunde. Auch wenn es natürlich am Ende des Tages immer um Leistungssport geht und, ne, und du nimmst mir einen Platz weg und es gibt nur 11 Kader beziehungsweise 11 Stammplätze etc. pp. Und das ist, glaube ich, etwas, das kannst du nicht so einfach kompensieren, und du holst jetzt jede Menge mit ganz viel Potenzial und mit diesem, die könnten aber theoretisch wenn, aber die kennen zum Teil eben die Liga nicht, und was du eben brauchst, ist wieder erstmal so ein Gerüst an guten Kumpels, damit die anderen sozusagen davon dann sich abfärben lassen können oder beziehungsweise davon den abfärben. Und das ist, glaube ich, das eigentlich viel größere, in Anführungsstrichen, Problem, beziehungsweise positiv formuliert, das wird, glaube ich, die größere Herausforderung sein, dass man eben da dieser Mannschaft wieder einen neuen Charakter verleiht.
Einen Namen habe ich in meiner Aufzählung eben vergessen, Niklas Niehoff, den hatte Holstein Kiel ja nach Osnabrück ausgeliehen, der kehrt auch zurück, und von dem habe ich in der vergangenen Drittligasaison viele gute Spiele gesehen, vor allen Dingen auf der Rechtsverteidigerposition oder eine Position weiter vorne, also da kommen viele temporeiche Vorstöße und auch gute Flanken, der hat ziemlich viele Tore vorbereitet, ich glaube 7 oder 8, und das kann ich mir auch vorstellen, dass es mit Niehoff auch in der zweiten Liga funktionieren wird, also wenn er dann eine Chance bekommt.
Wen ich noch wen ich wirklich noch richtig spannend fände, das ist hier der Opitz aus Bremen. Der hat nämlich in der abgelaufenen Regionalliga-Saison, ich glaube irgendwie, weiß ich, so ganz viele, weiß ich, 26 Tore und 12 vorbereitet und so. Das wäre, da habe ich so ein bisschen so ein paar Phil Harris Flashbacks gehabt, als ich da an Opitz gedacht habe. Aber gut, jetzt wird es wirklich...
Bei Flashbacks muss ich hier mal an die Kultrubrik denken. ich glaube, das wäre jetzt mal an der Zeit.
Ja, bevor ich mich hier vergaloppiere, ne?
Nö, ich finde das ja gut. Ich mag sowas. Aber da gehen wir jetzt sehr ins Detail. Und ich gucke auch mal so ein bisschen auf die Uhr. Es wird jetzt langsam dunkel in Hamburg. Es ist mittlerweile nach 22 Uhr, obwohl es normalerweise lange dauert, bis hier sich die... bevor sich hier die der blaue Himmel an einen dunklen Himmel verwandelt. Komm, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns doch die Kultrubrik hier einfach mal starten.
Ey, wir müssen, wir machen das jetzt.
Machen wir.
Das ist der eine der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Möchtest du mich zuerst überraschen oder möchtest du zuerst von mir überrascht werden?
Ich mach das jetzt. Ich überrasche dich, okay? Und
du
zwar,
machst das jetzt.
Ich mach das jetzt. Ich zieh das jetzt einfach durch. Und zwar suche ich tatsächlich Spieler. Wer bin ich? Haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Spieler, die deutsche Spieler, die mal in der Bundesliga gespielt haben. Und auch bei Galatasaray Istanbul. Und zwar fangen wir mal mit einem an. Ich habe während meiner Karriere, ich will nicht sagen, dass ich meine Karriere dort begonnen habe, aber ich habe während meiner Karriere unter anderem mal für den ersten FC Kaiserslautern gespielt. Für,
boah, da gibt's viele,
den Hamburger SV und auch für Bayer Leverkusen.
Und Kerem Demirbay.
Genau, als ich aus der Bundesliga ging, wollte ich gerade sagen, sagte ich nicht nur Bye-bye, sondern Demir Bye-bye. So hätte es dann wahrscheinlich...
Du hast Hoffenheim nicht erwähnt. Das wäre ja der Verein gewesen, für den er auch gespielt hat, ne?
Ja, das stimmt. Für den hat er auch gespielt. Das wollte ich, aber ich wollte dich nicht wieder in Rage. Ich dachte, du hast dich jetzt gerade wieder so gut erholt und bei Hoffenheim hättest du sofort irgendwie wieder 15 Herzschläge mehr pro Minute gehabt. Und das wollte ich jetzt eigentlich in dieser Uhrzeit nicht mehr erzeugen.
Ja, sehr gut. Du achtest auf meine Gesundheit, das finde ich toll.
Definitiv. Auch ich wechselte zu Galatasaray Istanbul, aber irgendwie... Dann doch nicht. Und zwar nicht, weil mein Fax im Kopierer blieb, sondern weil ich zu spät registriert wurde.
Ich glaube, ich weiß. Kevin Großkreuz.
Krass, ne? Kannst du dich an diese Geschichte erinnern?
Ja,
das kann war ich, ganz kann absurd ich. Und er hat auch keinen Einsatz für die gehabt.
Ja, das stimmt. Der ist dann, boah, wie ging es da weiter für ihn? Ist der nicht zum VfB Stuttgart gegangen?
Ja. Und das ist zum Beispiel so, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, das habe ich komplett verdrängt, dass Kevin Großkreuz auch nochmal beim VfB Stuttgart in Anführungsstrichen gespielt hat.
Ja, man bringt ihn nur mit Borussia Dortmund in Verbindung, ne?
Ja, total.
Aber der hat ja auch in der dritten Liga dann noch gespielt für den KFC Uerding und dann ja auch für Vereine, die noch unterklassiger aktiv gewesen sind.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wollen wir weitermachen?
So, next one. Next one. Unbedingt.
Wir haben ja wahrscheinlich sogar eher zwei, aber gut, vielleicht kommst du gleich drauf. Also ich bin definitiv nicht einfach nur ein durchschnittlicher Spieler, sondern ich bin ein absoluter Top-Spieler. Genau übrigens auch wie mein Bruder. Ich spielte...
Hamid Altintop, Halil Altintop, einer von beiden.
Deswegen sind es beide. Bekommst du von Halil Altintop, das ist jetzt so ein bisschen so, bei Halil und Hamid Altintop im Gedächtnis kann man das gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Aber sag doch mal, Halil Altintop, welche Vereine fallen dir noch aus der Bundesliga ein?
Erster FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, Hamid, Schalke, also da war Halil auch, Schalke und Hamid war bei den Bayern natürlich auch, ne?
Auch bei den Bayern, genau. Bei Galatasaray Istanbul dann von 2012 bis 17, also auch schon so lange her. Ja, aber alles richtig. Bei Halil wäre es auch noch Augsburg gewesen.
Naja, stimmt. Sehr lange sogar oder überdurchschnittlich lange.
Ja, auch ich war bei Galatasaray Istanbul. Ich spiele auch noch immer Fußball und habe auch doch das ein oder andere Jahr für die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt. Unter anderem auch mal beim FC Bayern München und auch mal bei Vissel Kobe.
Lukas Podolski.
Lukas Podolski, absolut.
Ja, klar. Hatten wir ja neulich, als er 40 geworden ist.
Genau. Ich Also wenn du willst, könnte ich dich jetzt auch noch mit Koray Günther ärgern, aber ich glaube, das wäre jetzt gemein, oder?
Das hätte ich nicht gewusst.
Nee, das hättest du nicht gewusst. Beziehungsweise ich hätte es dir trotzdem zugetraut. Aber ich glaube, da hätte ich jetzt so lange irgendwelche Sachen ausfindig machen können. Ja, das waren sie in dem Sinne.
Ich hatte, ja, bei mir geht es um... Nee, sorry, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte noch was sagen, aber also ich hatte tatsächlich ursprünglich... Also ich hatte zwei Sachen rausgesucht und wollte... Aber du hattest vorhin schon so viele Sachen zur Fußball-Club-WM gebracht und wollte noch so ein paar Fakten dich abfragen. Aber da du schon wieder so viel wusstest, habe ich gesagt, okay, dann schwenke ich auf dieses Ding. Ja, also von daher hast du auch das hast du mal wieder sehr gut gemacht, Michael. Du bist in die Sommerpause mit Versetzung dann später entlassen.
Ja, das ist ja auch sowas wie die Zeugnisvergabe hier, ja, ne? Ja,
absolut.
Das Jahreszeugnis. Bei mir geht es um die U21-EM, nicht um die, die gerade in der Slowakei stattfindet, sondern um die 2009. Damals sind ja die deutschen U21-Europameister geworden und viele sagen, das war die Geburtsstunde der späteren Weltmeistermannschaft von 2014, weil viele Spieler von damals dann auch zum Weltmeisterkader 2014 gehörten und auch vorher schon bei der WM in Südafrika 2010 eine sehr gute Figur abgegeben haben. Das Finale 2009 gewann Deutschland gegen England in Malmö mit 4:0. Die Torschützen 1:0 Castro, 2:0 Özil, 3:0 Sandro Wagner, 4:0 Sandro Wagner, Trainer Horst Rubisch. So, um mal kurz einen Eindruck zu bekommen, wie es damals so war. Jetzt wissen alle, in welcher Spielergeneration wir uns befinden. Ich möchte mit dir jetzt spielen, U21-Europameister, ja oder nein? Ich nenne dir jetzt der Reihe nach verschiedene Namen von Fußballern und du sollst mir sagen, ob die damals 2009 zum EM-Kader gehört haben oder eben nicht. Ich glaube, es sind 11 Namen oder so. Mhm. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wir fangen an mit Manuel Neuer.
2009, Manuel Neuer ist jetzt 40, glaube ich, bald. Und das heißt, vor 15 Jahren, nein, Manuel Neuer nicht.
Doch, Manuel Neuer schon. Löst dich von diesen 21. Es galt ja, und das ist ja immer noch so, es gilt bei dem Kader jeder Nation immer das Geburtsdatum zu Beginn der Qualifikation. Also wenn er damals 21 war, die Qualifikation begann dann ja logischerweise früher, dann darf er auch noch bei dem Turnier mitmachen. Damit will die UEFA dafür sorgen, dass die Spieler, die sich die Qualifikation errungen haben, dann auch belohnt werden und die EM spielen dürfen. Also Manuel Neuer, obwohl Jahrgang 1986, war 2009 dabei.
Okay.
Benedikt Höwedes.
Boah, Benedikt Höwedes. Ja, ich glaube, der war auch dabei.
War dabei, richtig. Mats Hummels.
Mats Hummels. Mats Hummels dabei. Mats Hummels, überleg mal ganz kurz. Mats Hummels ist jetzt 36 und trotzdem muss ich mal ganz kurz so. Mats Hummels. Ja, ich meine, Mats Hummels war auch dabei, oder?
Stimmt.
Ja.
Toni Kroos.
Toni Kroos. Ich würde mal sagen, ja.
Nee, der war ja noch sehr jung. Der war ja, ist ja Jahrgang 1990. Der war nicht dabei. Lukas Podolski.
Lukas Podolski. Nein, Lukas Podolski war auch nicht dabei.
Genau, der war ja schon 2006 im WM-Kader und auch Nationalspieler seit 2004. Enes Benhatira.
Enes Benhatira war dabei.
Ja, und wurde später Nationalspieler Tunesiens, hat 12 Länderspiele für Tunesien gemacht. Sami Khedira.
Sami Khedira war wahrscheinlich auch schon dabei und wurde dann ja 2010 auch mit nach Südafrika genommen.
Ja, war dabei und 2010 auch, richtig. Thomas Müller.
Thomas Müller war... Also ja klar, Thomas Müller war ja Torschützenkönig 2010 bei der WM, aber war Thomas Müller, ich glaube Thomas Müller hat schon vorher sein erstes Länderspiel gemacht, oder? A-Länderspiel?
Nee, sein erstes Länderspiel hat er im März 2010 gemacht, okay. Da war ich dabei, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das war das Länderspiel gegen Argentinien, als anschließend bei der Pressekonferenz Diego Maradona den Raum verlassen hat, weil er nicht wollte, dass da der Balljunge oder der Fan war auf dem Podium.
Das ist auch so geil.
Nein, es war Thomas Müller.
Ja.
Müller war aber nicht dabei, weil sein Stern ging dann erst später auf und zwar relativ schnell und sehr strahlend. Aşkan Dejaga kennt man vielleicht auch noch aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg zum Beispiel. War der dabei?
Genau, aus seiner Zeit ist er nicht auch damals nach Dubai gegangen. Egal, auf jeden Fall Aşkan Dejaga, der war bestimmt dabei.
Der war dabei und wurde später Kapitän der iranischen Nationalmannschaft. Drei Namen habe ich noch. Ron Robert Zieler.
Ja, das ist eine gute Frage. Du meinst, dass er dann quasi damals auch der Torhüter nicht nur bei der WM ohne Einsatz, sondern auch bei der EM ohne Einsatz. Ich sag, er war nicht dabei.
Er war nicht dabei, genau. Wir sind im Jahr 2009. Das ist ja auch das Jahr, als sich Robert Enke das Leben nahm. Und Florian Fromlowitz war der zweite Keeper von Hannover 96. Der war übrigens dabei. Und Zieler Stern ging dann ja erst später nach dem Tod von Robert Enke auf. Kevin Großkreutz, war der dabei oder nicht?
Ich sag nicht.
Richtig. Einen habe ich noch. Dennis Aogo.
Dennis Aogo. Hat er nicht auch mal ein A-Länderspiel gemacht?
Ja, mehr als eins.
Ja, ne? Ein paar hat er auch gemacht. Ich tippe. Ah, Mann, Dennis Aogo. Ja, 50-50, ich weiß es nicht. Ich sage, er war dabei.
Er war dabei, er war übrigens auch 2010 dabei im WM-Kader für die Weltmeisterschaft in Südafrika und er hat auch A-Länderspiele gemacht.
So wie Piotr Tuchomski.
Wie viele waren es? Es waren 12, die er gemacht hat.
12 ja, hätte ich auch schon gesagt, so 12, 14, irgendwie sowas um den Dreh hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, 2010 war der HSV mit Piotr Tuchomski, Marcel Janssen und Dennis Aogo, also mit drei Hamburgern im WM-Kader vertreten.
Ja, und nächstes Jahr
mit Remberg. Aber das wird ja bald so kommen mit Nikola Remberg. Natürlich, so wird es kommen, genau. Übrigens HSV, Markus Berg, der spätere HSVer, war 2009 mit 7 Toren Torschützenkönig und wurde zum besten Spieler der U21-EM gewählt. Beim HSV Markus hat der dann Berg. Ja nicht so gut funktioniert. Markus Berg, genau. So, wir sind auch schon am Berg. Wir haben nämlich den Gipfel unserer Folge erreicht. Ich würde sagen, dass wir noch unsere Songs für die Spotify-Liste hier gleich verkünden werden. Und dann heißt es tapfer sein, weil wir sind dann ja fast 2 Monate raus und lassen den Fußball erstmal Fußball sein und kommen dann frisch und erholt und mit ganz viel Dynamik, vielleicht auch mit Dynamit zurück.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich will jetzt auch gar nicht hinten raus und Downer machen. Eine Sache, aber die mich trotzdem auch so ein bisschen beschäftigt hat, das fand ich krass in dieser Dokumentation. Hast du das mitbekommen über Alvaro Morata, der da so über seine oder auch von seinen Depressionen gesprochen hat? Das fand ich schon ziemlich heftig.
Dokumentation war das?
Da gab's eine. Ich meine, ich weiß jetzt nicht die Produktionsgesellschaft. Das war jetzt irgendwie nicht hier so.
Aber welcher Film? Deutsch, wie heißt der Film?
Zugänglich. Oh, wie der Film heißt. Kann ich dir jetzt gar nicht ganz genau sagen. Aber hast du davon gar nichts mitbekommen?
Nee.
Okay, das hatte Alvaro Morata gesagt, dass er während der EM im vergangenen Jahr, also dass es ihm halt so schlecht ging, dass er eine Verletzung vortäuschen wollte, um nicht spielen zu können. Und das hat er jetzt eben in dieser beeindruckenden Dokumentation, wie gesagt, die ist jetzt keine Amazon Prime und keine Netflix-Doku und wie man das ja natürlich auch schon vermuten kann, ist es entsprechend auch keine Juhu und Heiterta, sondern eine sehr ernste Dokumentation und hat da ja gesagt, dass es ihm da einen großen Zeitraum sehr, sehr schlecht ging und das fand ich sehr, sehr beeindruckend und hat in dem Kontext da gedacht, so auch Mensch, ja, das ist schon heftig, ja. Aber
wo kann man das sehen?
Das war bei YouTube gab es Ausschnitte davon und ansonsten auf so einer, ich meine, das war eine spanische Plattform, wo ich das gesehen hatte und ansonsten.
Nee, habe ich tatsächlich nichts von mitbekommen. Also der Fußballer und ich, wir sind gerade nicht ganz so enge, aber einiges kriege ich mit. Vor allen Dingen, wenn ich dann zum 15. Mal am Tag die Kicker-App hoch und runter scrolle. Aber ja, da war ich wahrscheinlich gerade offline. Nee, weiß ich wirklich nicht. Okay. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Dann führe ich das, kann dir ja noch verraten, dass... Ich wollte nur sagen, dann führe ich das jetzt auch gar nicht so viel weiter aus, aber es gibt dazu auch, also auf in der Sportschau-App gibt es dazu auch noch weitere Hinweise. Da gab es, weiß ich, zum Beispiel auch bei Instagram, aber wie gesagt, auch in der Sportschau-App gibt es da entsprechende Berichte zu oder auf Instagram entsprechende Zitate, Kacheln und das Wesentliche da zusammengefasst. Und was ich in dem Kontext auch ganz spannend fand, das ist mir auch über den Weg gelaufen, fällt mir jetzt aber auch gerade erst wieder ein, ich hatte mir das notiert. Es gibt ja von Robin Gosens auch noch diesen Podcast Wie geht's? Und da hat zum Beispiel auch Lina Magul sehr offensiv und transparent auch eben über ihre Depression gesprochen. Und mir fiel das gerade eben wieder ein, als du über Robert Enke sprachst und dass ich das eigentlich wirklich ein sehr starkes Zeichen finde und richtig gut finde, wenn da so, denn das vielleicht dann, auch wenn es natürlich dann über 10 Jahre später ist, weiß nicht, 16 Jahre später ist, dann vielleicht auch die Lehren oder die Erkenntnisse oder die Fortschritte aus diesen Geschichten, tragischen Geschichten sind, dass dann aber sich eben auch mehr wagen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, da fallen einem spontan ja auch mehrere Leute ein. Per Mertesacker hat es doch auch gesagt, dass er sich regelmäßig übergeben musste vor wichtigen Spielen.
Ja, ja.
Aus der Hüfte kriege ich jetzt gar nicht so viele Namen zusammen.
Sebastian Deister war ja auch irgendwie immer ein großes Thema, dass wir um ihn herum
genau, das war ja noch früher.
Ja. Aber ja, wie gesagt, ich wollte jetzt gar nicht hinten raus so eine Schwere erzeugen, was ich jetzt aber trotzdem getan habe. Aber wie gesagt, es ist ja auch etwas Schönes. Menschen, die darüber reden, die auch zu diesen Themen stehen, von daher ist das ja auch eine schöne, eine positive Entwicklung. Genauso wie das du gerade eben gesagt hast, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wir haben Sommer, ihr habt Pause. Wir haben Pause, ihr habt Sommer. Wir hoffen natürlich, dass ihr das mega gut genießt, dass ihr ganz viel im Transferticker seid oder vielleicht auch einfach nur am Strand, am See oder am Wasser bei euren Liebsten. Und bleibt gesund. Und die letzten Worte hat an dieser Stelle wie immer der wunderbare Michael Augustin.
Ne, ich wollte einfach nur noch meinen Spotify-Song hier verkünden, weil wir ja mit der Club-WM angefangen haben. In the Club-WM von 50 Cent.
In the Club, ja, das ist geil. Das ist geil. Ich habe gerade so einen geilen 80er wieder für mich entdeckt, und zwar Paula Abdul mit Straight Up. Kennst du den Song noch?
Ja, kenne ich. Habe ich sofort einen Ohrwurm. Ja. Ja, das straight up. Also hört euch das an. Viele fahren jetzt ja auch in den Urlaub. Also da wäre ja die Spotify-Playlist, die wahrscheinlich von Flensburg bis nach Portugal reicht oder von England mit der Fähre rüber nach Calais und dann noch weiter in den Ostblock. Also da müsst ihr nicht einmal auf die Pause-Taste drücken. Die könnt ihr so durchhören und euch damit auch die Fahrt oder die Reise versüßen. Unter anderem mit Paula Abdul und Straight Up. Finde ich gut, packe ich rauf und dann, ja, schöne Sommerpause, schöne Ferien. Bleibt munter und abonniert uns, weil so erfahrt ihr am schnellsten, wann wir wieder da sind, wann wir wieder erscheinen. Eins kann ich sagen, so schnell werdet ihr uns nicht los.
Genau, und in Körpergrößen könnte man auch sagen, reicht die Spotify-Playlist von der Fußspitze von Stefan Brassers bis zum Pferdeschwanz. Also so lang, muss man ganz ehrlich sagen. Und
sehr gut.
Eine Sache noch, was uns hier aufgefallen ist, dass man bei Spotify auch unter die Folge direkt Kommentare verfassen kann. Also, wenn ihr Kommentare zur aktuellen Folge habt, haut sie rein, probiert die Kommentarfunktion bei Spotify aus, aber natürlich auch gerne überall. Und wir versprechen euch das. Wir kommen wirklich wieder.
Das haben tatsächlich einige gemacht. Ja. Das haben einige gemacht in den vergangenen Wochen. Mir war das auch nicht klar, dass man das machen kann. Dürft ihr auch machen. Aber abonnieren ist wichtig.
Abonnieren.
Ganz, ganz wichtig. Ja. Aber das haben wir jetzt oft genug erwähnt. Ich glaube, jetzt hat selbst der Dümmste hier kapiert. Also, ich sag tschüss, bis bald.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.